einen Schatz finde, Himmelsreiter und laufe neue Wege. Ich bin ein Querdenker, Innenseher, bügel Falten aus meinem Leben. Ich bin ein Spurenleger, Schattenzähmer und alle Masken fallen. Ich will entdecken, fühlen und befreien, wurde geboren, um zu strahlen. Ich lasse los und kehr zurück, genau in diesen Augenblick. Und geh dann weiter, immer weiter, was immer auch geschieht. Ich lasse fließen, lass mich führen, ich brauch nur einfach hinzuspüren. Ich komme an und bin zu Hause, ganz bei mir. Ich bin ein Herzöffner, Funkensprüher und lass alte Mauern fallen. Denn jedes Feuer, das sich neu entzündet, zieht auch andere Flammen an. Ich bin ein Freiheitsträger, Gefühlserleber, werf Gedankenmonster raus. Ich bin ein Falke, ein Erzähler, geh aus der Dunkelheit hinaus. Ich lasse los und kehr zurück, genau in diesen Augenblick. Ich lasse fließen, lass mich führen. Ich brauch nur einfach hinzuspüren. Ich komme an und bin zu Hause, ganz bei mir. Still und stürme, verwandelt im Moment. Ich ziehe Kreise und verbinde, bis ein jeder Glück erkennt. Hab keine Lust mehr tief zu stapeln und nehm jetzt meine Größe an. Genug gelitten und gezögert, die Zeit ist reif, ich komme an. Ich komme an. Ich lasse los und kehr zurück.
Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Abend. Ein Abend, wo es wirklich um das Wesentliche geht, um das Wesentliche hinter all dem scheinbar so Wichtigen. Wir drei sind zusammengekommen, weil wir uns zeigen wollen mit dem, was uns bewegt, mit dem, was uns zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Und wir wollen mit euch über den Tellerrand hinausschauen. Wir wollen in andere Bereiche gehen. Wir wollen schauen, wie kann Leben gelingen? Wie können wir das Paradies in uns finden? Und was heißt das eigentlich? Und ist es uns eigentlich gelungen, dieses Paradies zu finden? Was waren die Stationen auf unserem Lebensweg? Darum soll es heute Abend gehen mit Anke Eberts, spirituelle Lehrerin, Nahtoderfahrene, Wegbegleiterin von vielen, vielen Tausenden von Menschen, Bestseller-Autorin. Und ja, du wirst gleich sicherlich noch nichts zu dir sagen. Und Robin Kaiser, auch Bestseller-Autor, Brückenbauer zwischen den Welten und ein Mensch, der auch durch sein Studium, auch sein Lebensstudium, viele, viele wertvolle Impulse uns allen geben kann. Und schließlich meine Wenigkeit, zu der ich zum Schluss auch noch was sagen werde. Aber erstmal Anke, grüße dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns drei so gefunden haben in dieser wunderbaren Form.
Ich freue mich riesig, wenn solche Gelegenheiten sind wie jetzt das heute Abend, dass sich diese Räume öffnen, dann geht mein ganzes Feld auf. Und dann habe ich so das Gefühl, Das ist genau das, wofür ich gedacht bin. Ja, für solche Momente Räume zu erschaffen, mit Menschen in Kontakt zu gehen. Die Liebe ist für mich meine Hauptüberschrift, die Liebe zum Leben, die Liebe zu den Menschen, die Liebe für diesen Weg. Und ich freue mich riesig, dass wir das zu dritt jetzt diese Räume eröffnen, denn da geht's hin. Es geht in dieses Wir. Und ich bin unglaublich gespannt, auch auf eure Geschichten. Freue mich riesig, dass ich da sein darf. Danke dir.
Ja, lieber Robin, wie sieht's aus mit dir? Was machst du so?
Ja, ich freue mich auch, mit euch hier zu sein und wirklich tiefer zu schauen, ne, durch die Formoberfläche hindurch und zu schauen, was bewegt uns eigentlich alle gemeinsam im Herzen. Wir glauben ja immer so, alleine zu sein mit unseren Intentionen und Zielen, aber wenn wir mal dahinter schauen, dann ist das, was uns im Wesentlichen berührt und bewegt, im Grunde genommen immer das Gleiche, immer das eine. Und da würde ich gerne mit dir, mit uns einfach tiefer tauchen und gemeinsam schauen, wie wir mehr zu uns selbst kommen, wie wir mehr wir selbst sein können, ohne irgendwelche Konzepte oder Ideen, auch ohne vielleicht die spirituellen Ideen, die wir bisher gelernt haben, sondern einfach in der Natürlichkeit tiefer man selbst sein und eine ganz große Einladung aussprechen, dass alles so sein darf, wie es ist und gleichzeitig Wandlung geschehen darf. Also da stehe ich sehr stark für, wie man Transformationsprozesse ankurbeln kann, wie man innere Verwandlung nach alchemistischen Prinzipien, nach hermetischen Prinzipien aktivieren kann. Und da freue ich mich, mit euch in die innere Alchemie einzutauchen, um zu schauen, wie bekomme ich denn den Diamanten aus mir heraus?
Ach, großartig. Ja, mir ist als Arzt natürlich genauso gegangen. Ich habe mich auch sehr schnell nicht zufrieden gegeben mit dem Gedanken, dass Heilung nur durch Chemie entstehen kann, dass Schulmedizin da zwar sicherlich uns einen Beitrag helfen kann, uns zu begleiten bei unseren oftmals schmerzhaften Prozessen, aber dass hier nicht die Lösung zu finden ist. Und auch in der Naturheilkunde, in der ich ja als Ganzheitsmediziner eben auch in dieser Welt zu Hause bin, muss ich sagen, hier können wir auch Heilungsprozesse unterstützen, aber die eigentliche Heilung entsteht in den Räumen, die es uns gelingt, mal mehr und mal weniger zu schaffen. Und ich bin schon gleich nach meinem Studium auf Spurensuche gegangen in der Weltmedizin, habe andere Kulturen, andere Völker bereist, um zu schauen, was haben diese Menschen zum Wohle ihrer sozialen Gemeinschaft hervorgebracht. Und dieses Wissen setze ich in meiner Praxis am Steinhuder Meer seit vielen, vielen Jahren um und habe dabei natürlich eben auch meine eigene Suche. Ich hatte lange Zeit mal mein Lachen verloren und habe dann in vielen Ländern geguckt, sozusagen hinter den Büschen hier und da und dort, ob ich es vielleicht wiederfinde. Und hier und da ist mir das gelungen. Und über diese einzelnen Stationen habe ich mir heute noch mal Gedanken gemacht. Was waren so diese Wow-Momente, wo es mich immer auf eine neue Ebene katapultiert hat. Und da will ich auch ein bisschen versuchen, die Hosen runterzulassen. Und wir haben, als wir zusammengekommen sind, einfach entschieden, ja, wir wollen beschreiben, ja, wie ist es uns gegangen? Wo waren wir mal ganz nah an uns und dann wieder ganz meilenweit weg von uns? Weil das nennt sich ja Leben. Und mal sind wir tief verbunden und mal machen wir wieder alle möglichen spaßigen, ulkigen Dinge. Und dann geht das Leben auch wieder weiter. Und Anke, was war eigentlich vor deinem Nahtoderlebnis? Dieses Nahtoderlebnis hatte ich ja in diese ganz andere Welt katapultiert. Aber wie war dein Leben vorher? Warst du da auch schon auf der Suche oder hatte ich das aus heiterem Himmel so wie so ein Blitz erwischt?
Also erstmal finde ich das, was wir heute Abend machen, richtig mega. Weil ich mich noch erinnern kann, dass ich früher, als ich auf der Suche war, Hilfe gesucht habe für das, was da so in mir los war, habe ich andere Menschen angeguckt, zu denen ich jetzt heute auch gehöre, ganz spannend, und habe mir immer gedacht, die sind durch. Die haben keine Themen mehr, die haben keine Probleme mehr, die haben diesen goldenen Löffel, diesen heiligen Gral schon gefunden. Und ich weiß gar nicht, ob dem so ist. Also ich habe für mich rausgefunden, dass es dieses Fertig, dieses Ankommen irgendwo ja überhaupt nicht gibt. Es geht immer tiefer, es geht immer weiter. Deswegen finde ich es wunderschön, dass wir, wie du eben schön gesagt hast, so ein bisschen die Hosen runterlassen. Bei mir fing die Suche nicht nach dem Studium an, sondern eigentlich, als ich ganz klein war und begriffen habe, das, was hier als mir als Liebe verkauft wird, hat mit der Liebe, die ich kannte, aus der ich komme, überhaupt nichts zu tun. Und ich gehöre so zu den Menschen, die als Kind schon mit offenem Mund dastanden und gesagt haben, was läuft denn hier eigentlich? Das ist alles, ich bin, glaube ich, im falschen Film. Ich bin als Seele irgendwo falsch abgebogen. Was ist das hier auf der Erde? Was sind das für komische Spielregeln, auf die sich die hier geeinigt haben? Ich habe das alles nicht begriffen und habe dann versucht, mich anzupassen, passend zu machen und habe mal schön brav alles weggedrückt, was mich so ausmachte. Meine grenzenlose Neugier, meine unglaubliche Lebenslust. Dieses, wenn ich dir zuhöre, Ingo, dass du so viele Länder bereist hast. Good night kenne ich nicht mehr, aber das ist, ich freue mich so für dich, dass du diese Möglichkeiten ausgeschöpft hast. Bei mir wurde mein Leben immer enger, 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 enger. Also ich wurde mit 17 Mutter, ich habe Schule abgebrochen, ich habe, glaube ich, bei allen Extremen immer hier geschrien. Und bin extremst in die Angst, extremst in diese Trennung von mir selbst. Es wurde immer enger, bis hin, dass ich mich selbst wirklich nicht mehr ausgehalten habe. Also ich weiß heute um das große Geschenk dieser Zeit, weil egal, was mir jemand erzählt, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, überhaupt keinen Zugang mehr zu haben, tiefst verzweifelt zu sein und war auf der Suche, nur habe ich mich nie getraut, ich hätte mich nie getraut, mich meinen Blockaden zu stellen. Ich hätte mich nie getraut, Therapie zu machen. Also ich war an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, es geht wieder entweder nur das eine, also weg, raus. Sterben geht nicht mehr. Oder das Leben irgendwie noch die Kurve zu kriegen. Aber war mehr ein Durchhalten, 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 als dass das irgendwas mit Leben zu tun gehabt hätte. Also das war mein Leben davor und meine Seele hatte gar keine andere Möglichkeit, als mich komplett auszunocken. Sie musste einen radikalen Weg gehen, auch mit Koma, so dass mein Bewusstsein überhaupt nicht mehr reingrätschen konnte, um mich dann in diese Wirklichkeit zu bringen, nach der ich immer gerufen hatte. Ich war so dauernd auf der Suche, sag mal, wer bin ich denn wirklich? Und das wurde mir dann gezeigt. Und ich glaube, bei mir ging es nicht anders. Also einen langsamen, schrittweisen Weg der Suche, den hatte ich nicht. Nee. Das war bei dir, glaube ich, anders, Robin, ne?
Jein, also bei mir war es auch so, dass die Intensität der Reise unfassbar gewesen ist bis heute. Und wenn ich zurückschaue und mir damals gedacht hätte oder gesehen hätte, was auf mich zukommt, ich glaube, ich hätte gesagt, nein, da trete ich nicht an, da mache ich nicht mit. Also es ist gut, dass ich nicht wusste, was alles auf mich zukommt, welche Integrationsprozesse die Seele mit mir vorhat. Und auch jetzt finde ich es, glaube ich, ganz gut, dass manche Aspekte, die vielleicht noch in der Zukunft auf uns warten, nicht ganz sichtbar sind. Aber bei mir war es auch so, dass meine Seele mich immer wieder wie an den Rand einer Erfahrungsmöglichkeit gebracht hat, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt geht hier gerade gar nichts mehr, jetzt geht nichts weiter. Das Einzige, was dann nur noch übrig blieb, ist, wie in die Kapitulation zu gehen, in diese komplette Aufgabe und zu sagen, okay, ich kann es gerade nicht mehr aus mir heraus, aus meiner eigenen Wahrnehmung heraus. Und das waren immer die Momente, wo es sich dann geöffnet hat, wo dann was mit hinzugekommen ist, was mir zeigen konnte, wo der Weg vielleicht weitergeht. Und es war am Anfang ja schon viel auch ein Stochern im Dunkeln, weil ich wie keine Vorbilder hatte, die mir das gezeigt oder vorgelebt haben, wonach ich in mir gesucht habe. Aber dann mit der zunehmenden Erweckung auch dieses inneren Ortes tauchten auf einmal die Menschen auf. Da wurde es dann auf einmal sichtbar, hey, der lebt das ja auch schon. Und der hat ja auch schon diesen Erfahrungszugang. Und dann ganz viel auch in Stille und Rückzug habe ich einfach Dinge entdecken dürfen, die so über diese Welt hinausgehen und so über das, was ich bisher als Realität wahrgenommen habe, hinausgehen. Und dieser Prozess hat sich auch bei mir noch nicht abgeschlossen. Es geht immer weiter. Auch ich habe noch meine Themen, aber es gibt einen sehr wesentlichen Unterschied, dass wenn es mal irgendwie einhakt, eine negative Gedankenspirale oder etwas, dass ich das einfach beobachte und mir denke, okay, und jetzt? Es hat
Spannend.
nicht mehr die Auswirkung. Es ist nicht mehr so identifiziert damit. Also im Grunde genommen glaube ich, dass in uns allen im Grunde die gleichen Gedankenmuster stattfinden, aber die Art, wie wir darauf reagieren, ist unterschiedlich. Und das macht den Unterschied aus. Steige ich mit ein, feuere ich das zusätzlich mit an, dann geht der Teufelskreis los. Oder beobachte ich es und kann einfach sagen, okay, merkwürdiger Film, aber ich steige nicht mit ein. Und so hatte ich schon viele Filme einfach in meinem Leben, die sich aneinandergereiht haben. Und heute, wenn ich zurückschaue, weiß ich gar nicht mehr, ob das wirklich alles mein Leben gewesen ist. Es fühlt sich an wie viele Leben in einem, die ich in verschiedenen Etappen in Intensitätshochtour durchlaufen habe. Und ja, heute weiß ich gar nicht mehr, ja, was ist wirklich meins? Ist das Kollektivfeld? Ist das kosmisch? Da gibt es eine Ebene, in der alles zusammenkommt und sich alles verbindet. Und das ist die Ebene, wo ganz angekommen sein stattfinden kann. Und das ist auch das, wozu ich inspirieren mag, ne? Wie finden wir den Tor in uns, um wirklich ganz bei uns und in unserem Leben anzukommen?
Ich musste gerade an so ein schönes Wort denken, das die deutsche Sprache hat, nämlich schmunzeln. Wenn es uns gelingt, über unser Ulkigsein zu schmunzeln, nicht? Das hat sowas Einverstandensein, das ist sowas Liebevolles, ohne dass wir uns auslachen oder das zu sehr bewerten, einfach so ein Schmunzeln darüber, dass wir so ulkig sind. Also bei mir fing das sehr ulkig an, weil ich so ein Michel von Lönneberger war. Und immer Dinge ausprobieren wollte. Und das Leben war immer so ein Ausprobieren. Ne? Ich bin beim Baumklettern immer zuerst auf den dünnsten Ast gestiegen, um zu gucken, hält er mich noch? Oder
Das kenne ich.
wenn auf der Fulda eine Eisscholle vorbeitrieb im Winter, draufspringen, schaffe ich es, drauf kleben zu bleiben oder rutsche ich auf der anderen Seite runter? Bin meistens runtergerutscht, aber es hat mich nur neu motiviert, es wieder neu auszuprobieren. Und ich war irgendwie fasziniert von diesem Leben, von den Möglichkeiten und wollte es so als Grenzgänger immer die Grenzen ausloten. Und so war es dann auch nach dem Abschluss des Medizinstudiums. Da habe ich gesagt, Leute, das soll jetzt alles gewesen sein, was ihr mir beibringen könnt. Das kann doch nicht wahr sein. Und da bin ich eben auf Weltreise in die einzelnen, ja, Regionen gefahren, die mich damals besonders interessiert haben. Und eine der ersten großen Station war natürlich, wo sollte jemand wie ich als erstes suchen? Es gab nur Himalaya auf den höchsten Bergen oder genau auf der anderen Seite der Erdkugel. Und so habe ich genau auf der anderen Seite angefangen. Und meine erste große suchende Reise ging zu den Aborigines nach Australien. Und dort habe ich dann lange Geschichte, aber kurz gemacht in einer Initiierung in der Wüste, im roten Wüstensand, abends am Lagerfeuer, im Stampftanz mit den Aborigines, bemalt von oben bis unten in Ockerfarben, in Sandfarben, in diesen Ockertönen, im Trommelrhythmus, habe ich dann so eine erste Erfahrung gemacht, die mir gezeigt hat, ey, du musst gar nicht so weit reisen, das ist gar nicht notwendig. Du findest ja bereits alles in dir. Also einerseits muss man ganz viel reisen, um zu erkennen, dass man gar nicht reisen muss. Also die Erkenntnis, also Freiheit entsteht nicht, indem ich weggehe, sondern Freiheit entsteht, indem ich bleibe. Und indem ich bleibe und bin mit dem, was ist. Und das, was ich dort dann in der Stille in mir erfahren habe, hat mir so ein Gefühl von, ja, verbunden, so ein erstes Gefühl von Verbundenheit gegeben, von Vertrauen in die Erde, in die Natur. Dort wurden auch die Ahnen angerufen in dem Falle. Und da habe ich zwar damals noch nichts von gespürt, das kam dann erst später, habe ich nur gestaunt, aber was ich gespürt habe, ist diese Erdverbundenheit, nicht? Die Aborigines, die in besonderer Form ihren Kraftplatz für sich immer wieder suchen, weil sie wissen, es gibt Plätze in meiner Nähe, in meiner Umgebung, die sind einfach mehr geeignet als andere, um schnell wieder in meine Balance, in meine Kraft zu kommen. Und das war so eine der ersten Botschaften, die ich meinen Patienten mitbrachte. Sucht euch euren Kraftplatz. Und ich habe ihn bei mir zu Hause sofort einen in einem der Zimmer etabliert und einen im Garten und dann nochmal einen weiter draußen auf dem See und hatte sofort meine drei Kraftplätze, wo ich einfach das Gefühl hatte, wow, das sind Plätze, da komme ich ganz schnell wieder in meine Kraft. Und ja, und eben dieser Gedanke, Freiheit entsteht nicht, indem ich weglaufe, sondern indem ich bleibe, indem ich bin, wie Robin eben schon sagte, indem ich bin mit dem, was jetzt ist. Und das war so ein erstes Wow-Erlebnis, das wo ich dann auch einen Traum hatte nachts nach dieser Initiierungszeremonie, der das nochmal, diese Erkenntnis nochmal gefestigt hat. Und das hat mich dann über viele Monate getragen. Und wie es häufig mit solchen spirituellen Juhu-Gefühlen ist, die nehmen dann an Intensität ab. Und irgendwann treten sie auch bei mir ganz weit in den Hintergrund. Und deswegen war ich heute ganz froh, dass mir das alles wieder so präsent nach und nach wieder so in Erinnerung gekommen ist. Und dass es mir jetzt eingefallen ist, das mal zu teilen. Aber ich glaube, das kennt ihr alle, dass solche Dinge kommen und gehen. Und ich glaube, bei dir, Anke, ist das bestimmt auch immer so ein Kommen und Gehen gewesen. Ne?
Ich finde es so schön, dir zuzuhören. Dieses reiche Leben, diese reichen Erfahrungen. Also ich habe ja, meine Nahtoderfahrung war mit 41. Und da blickst du, und das werden wir alle tun, wenn wir eines Tages dieses wunderschöne Gefäß loslassen, blicken wir auf unser Leben zurück, auf dieses gelebte Leben. Und mein Rückblick war unendlich traurig, weil es so leer war. Da war kein Abenteuer drin. Da war eigentlich nur Traurigkeit. Da war eigentlich nur ein Schmerz. Da waren unendlich viele aneinandergereihte, ungelebte Momente, wo ich nicht bei mir war. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, wenn ich wieder zurückgucke, und das werde ich ja tun, dann wird es anders. Und das finde ich ebenso schön, wenn ich dir zuhöre, wenn du zurückblickst auf diesen reichen Lebensschatz mit solchen Momenten und mit diesen Erkenntnissen, dann wirst du das Grinsen nicht aus dem Gesicht bekommen, auch wenn du dann nur dein Energiekörper bist. In meinem Leben ging es vielmehr darum, diese Liebe zu finden. Und was halt bei mir den Ausschlag gegeben hat, war diese Nahtoderfahrung, dieser Moment, wo der Körper brannte und ich mich hingeben musste, wo ich also nicht die Wahl hatte, gehe ich einen Schritt oder gehe ich ihn nicht. Und wo ich auch nicht mehr wie die Katze um den heißen Brei rumlaufen konnte, sondern ich wurde einfach, an mir wurde da ein Exempel statuiert und ich musste mich hingeben und tauchte dadurch dann in das ein, was ich immer gesucht hatte, in diese Wahrhaftigkeit. Nur fand das alles außerhalb von mir statt. Und also der Körper war ins Koma gelegt und ich war in der Quelle selbst und habe da also die tollsten Erkenntnisse gehabt. Aber eben nicht im Körper. Das ist etwas, das habe ich erst in den ganzen Jahren danach gelernt und erfahren dürfen, wie wichtig es ist, eben nicht außerhalb oder in Australien, wie du es eben so schön gesagt hast, nicht irgendwo weit weg von uns nach diesem heiligen Gral zu suchen, sondern ihn in uns zu finden. Und erst als ich danach begonnen habe, diese Wahrheit, diese unendliche Liebe in mir zu suchen und eigentlich meinem Auftrag, den ich da bekommen habe, Folge zu leisten, nämlich so, und jetzt weißt du, um was es geht, und jetzt geh zurück ins Leben und mach was draus. Als ich das dann alles verändert habe und geguckt habe, wo lebe ich denn Lieblosigkeit? Ob in Partnerschaft, ob in meiner Arbeit, ob mir selbst gegenüber, ob der Materie gegenüber. Und ich fand nur Lieblosigkeit. Ich musste also alles auf links drehen. Da habe ich dann gemerkt, meine Güte, es breitet sich in mir Step by Step, mit jedem Schritt, mit jedem Loslassen, mit jeder Hingabe breitet sich immer mehr so ein Kraftplatz aus. Und der ist in mir. Musst auch eben, als Robin erzählt hat, musste ich lächeln, denn dieser Weg der Stille zum Beispiel ist überhaupt nicht meiner. Also, oder einfach anders. Mittlerweile ist mein gesamtes Leben eine einzige Meditation. Aber ich bin eher so jemand, der das Leben feiert in mir. Ich feiere jeden verrückten Moment, weil ich bis 41 Jahre so tot war. Und würde jetzt am liebsten mit dir, Ingo, deine ganzen Weltreisen alle nochmal machen. Weil meine To-Do-Liste so lang ist, meine Löffelliste, was ich alles noch erleben möchte. Ich habe so das Gefühl, ich habe unfassbar viel nachzuholen, aber aus einem anderen Zustand heraus.
Ja, ich gehe mal ein bisschen in den Kontrast zu dem, weil ich das Gefühl habe, alles schon erfahren zu haben und es gar nichts mehr gibt, weil es eben schon alles erlebt wurde, weil eben ein Aspekt meiner selbst, wenn ich jetzt höre, wie Ingo mit den Aborigine am Feuer Stepptanz macht, dann bin ich das, dann habe ich das miterfahren durch das, dass er es erfahren hat. Und diese Gesättigtheit an, ich suche noch eine Erfahrung, hat mich an diesen Punkt geführt, dass es so in Ordnung ist, wenn was passiert oder auch wenn nichts passiert. Also da gibt es überhaupt keinen Impuls mehr, im Außen nach irgendetwas zu suchen, weil es so satt ist von dem, was dieses Leben bieten kann. Und natürlich kenne ich auch diese Perspektive, dass es ja, einfach immer schön ist, aus diesem anderen Ort heraus, aus diesem Ort der Dankbarkeit, der Liebe, das Leben zu feiern und das dann nochmal auszudehnen. Und bei mir war ein ganz wesentlicher Moment auch, wo es mich intensiv aus meinem Körper rauskatapultiert hat. Das war lange Zeit, über 10 Jahre her, wo ich in Thailand gewesen bin, intensiv meditiert habe. Und mich nach einfach einem langen Meditationstag einfach hingelegt habe und die Augen geschlossen habe. Und dann auf einmal hat's wie in mir einen lauten Knall gegeben und ich sehe mich über meinem Körper. Und das war das erste Mal, dass es mich wirklich rauskatapultiert hat. Und das war eine Erfahrung, die kann man nicht vergessen, die kann man auch nicht wegmachen. Nach der war es so, okay, entweder diese Erfahrung ist real und alles, was ich vorher erfahren habe, ist nicht die Wirklichkeit, oder das, was ich bisher alles erfahren habe, ist die Wirklichkeit und ich träume hier. Also irgendwas von dem, und diese Erfahrung hatte eine Intensität und eine Klarheit, weil ich da auf einmal wirklich von einer größeren Perspektive auf mein Leben schauen konnte, alles überblicken konnte und mich gesehen habe, wie ich einfach da sitze und so angestrengt im Meditationssitz versuche, etwas zu erreichen. Und da war ein ganz großes Erkennen, was, wie gesagt, so eine Intensität hatte, dass ich wusste, okay, das ist es, das ist das, das ist dieser Zustand. Und mit diesem Berührung an diesem Zustand wusste ich, alles, was ich vorher erlebt habe, das ist es nicht. Also
Genau.
auch dort, wie diese Erfahrungstiefe wurde nochmal auf so eine andere Ebene gehoben, dass erkannt wurde, okay, das vorher, ja, da hat man halt so versucht zu leben, mehr in Überlebensprogrammen, mehr in Mustern, mehr in Konditionierung. Und das Spannende ist, dass es diese Momente immer wieder gegeben hat. Also immer wieder bin ich an einem Punkt in meinem Leben gewesen, wo ich dachte, ah, jetzt habe ich's. Das ist es. Und dann kam die nächste Vertiefung und dann rückblickend dachte ich mir, naja, waren doch noch Filter aktiv. So, und das ist so schön und so abenteuerlich, immer wieder zu erkennen, ja, jetzt in der nächsten Vertiefung kommt noch mal eine neue Klarheit, wie man sich selbst erlebt, wie man mit anderen Menschen umgeht. Aber es ist nicht finit, es ist nicht zu Ende, es geht immer noch einen Schritt tiefer. Und das ist etwas, wo ich mich auch freue, mit euch auf die Reise zu gehen, um wirklich nochmal mehr aus dem rauszuholen, was in diesem Organismus lebt, was in euren Organismen lebt, damit wir wirklich dieses Bewusstsein spürbar machen, was gleichsam sich in deinem, in meinem, in unserem Körper erfährt.
Ja, dann möchte ich auch wieder einen Kontrast zu geben, weil ich war eher ein ruhelos Suchender und wurde dann erst langsam zum Findenden, aber ich war auf der Suche. Ich wollte einfach alles wissen und die Welt war nicht genug und ich war eher dann so ein Schütze-Unruhegeist, der immer weiter und immer höher raus wollte und immer auf der Suche nach der letzten Weisheit, um Patienten ja Impulse geben zu können. Ich habe mich so als Geburtshelfer neuer Ideen verstanden. Und als der wollte ich auch aus von meinen Reisen immer was mit zurückbringen, um es dann weiterzugeben. Und so hat mich dann eine Reise in den, oder viele Reisen in den Himalaya geführt, nach Tibet, dann auch nach Dharamsala zum Dalai Lama. Und mich hat dieses Wort Mitgefühl immer so inspiriert. Er sprach ja immer oder spricht immer so viel von Compassion. Ne, das Compassion, so einer der ganz, ganz großen Schlüssel zum Leben ist. Und ich habe immer gedacht, ja, glaube ich ja, so mit Freude, mit Leid, sich reinfühlen in andere, den Schmerz andere vielleicht fühlen, mitfühlen zu können. So richtig hat mir das nicht, so richtig habe ich es nicht verstanden. Aber dann war ich bei einem Orakel im tiefsten Innern von Indien, ein Mann, der über 20 Jahre im chinesischen Gefängnis saß, ein alter Lama, und der lebte in einer Höhle, er konnte kein Sonnenlicht mehr vertragen. Und in diese Höhle kam einmal im Jahr der Dalai Lama, um sich von ihm eben auch Rat zu suchen. Und dort wurde ich hingeführt in diese Höhle rein, und die war so dunkel, dass ich bis heute nicht weiß, wie der Lama aussah, weil ich nicht sehen konnte. Aber ich weiß, er nahm meine Hand und es flossen nur Tränen aus mir heraus. Und ich habe es nicht verstanden, warum. Da war eine Hand, die war wie so ein Teddybär. So eine Hand, die irgendwie, man hatte das Gefühl, da ist jemand nicht triggerbar. Da ist jemand in so einer Fülle, in so einer Ausgeglichenheit. Die Dalai Lama-Hand ist auch eine ähnliche Hand, so eine ganz weiche, fast, ja, eine Teddybärhand. Und so eine Hand war das auch in dieser Höhle. Und dieser Mann hat mir dann ein paar Dinge zum Mitgefühl gesagt, weil ich ihn dann auch gefragt hatte, dass ich das nicht verstehe. Erstmal hat er mir was zu meinem Leben erzählt. Er hat mir zum Beispiel gesagt, dass ich im nächsten Jahr meine Frau finde und sofort ein Kind zeugen werde. Und ich habe gedacht, naja, ich habe eine Freundin, so schnell geht es ja nicht, eine neue Frau zu finden. Aber es war wirklich so. Das war das Jahr 2000. Und dann passierte genau das, was er vorausgesagt hatte. Und als er auch dann weiter erzählte, hat er dann gesagt, ja, ich würde den Schmerz der ganzen Welt auf meinen Schultern tragen. Und deswegen wäre ich auf so einer Dauer, in so einer Dauerschleife des Suchens gefangen. Und das hat mich damals unglaublich verwirrt. Und ich war da auch recht hilflos, aber er hat mir damals eine Botschaft mitgegeben, dass ich Mitgefühl nochmal anders verstanden habe, nämlich Mitgefühl im Sinne von, dass ich mit mir mitfühle, dass ich der mitfühlende Beobachter bin, was da kommt und geht. Und dass ich in diesem Mitfühlenden nicht bewerte, weder Dankbarkeit noch Undankbarkeit, auch die Dankbarkeit nicht bewerte, sondern dass ich einfach bin, mit dem Lachen lache und mit den Tränen weine, so wie es kommt. Und das eben an Gefühlen beobachte, wie es mich atmet, wie mein Herzschlag schlägt, dass ich immer wieder mich selbst einlade, in diese nicht wertende Beobachterrolle zu gehen. Und das war so die Botschaft, die meine Tibet- und Indienreisen dann immer wieder verstärkt haben. Präsenz, Beobachter sein. Und dann meine Studien des Vedanta, da geht mir noch tiefer in diese Beobachter, in den Beobachter hinter den Beobachter, wenn man so will. Und das ist dann eine wunderschöne Welt. Und das hat mich auch viele Jahre getragen. Und dann kam das mal näher an mich ran, war es wieder weiter weg. Dann habe ich ein bisschen viel wieder draußen gespielt, dann bin ich wieder zu mir gekommen. Und so ist das wie so ein Puls des Lebens. Ja.
Das ist so ein spannendes Thema der Liebe, dieses Mitgefühl. Da suchen wir die Liebe immer im Außen, sehen uns selbst nicht, verlieren den Blick für uns. Als ich dann in dieser Liebe war und zurückkam, habe ich sie so stark in mir gefühlt, also ich konnte ja gar nicht mehr anders, als alles war Liebe, alles. Es war dieses Mitgefühl, es gab keinerlei Trennung mehr. Also ich war von allem ein Teil. Und das hatte mich damals so rauskatapultiert, endlich Mitgefühl mit mir selbst auch zu haben, nicht nur mit anderen, das kannte ich. Das gehört so zu meinem Wesen, aber plötzlich auch mich selbst mit liebenden Augen anzugucken. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Weg für mich selbst. Mich zu entdecken in diesem ganzen Spiel, mir zu vergeben, mich zu sehen mit all dem, was eben nicht normal ist, und alleine mein Lachen, meine Fröhlichkeit, mein grenzenloser Optimismus. Also lernen, mich anzunehmen und Mitgefühl für mich selbst zu entwickeln. Also es hat mich jetzt sehr berührt, was du da erzählt hast, weil die meisten Menschen suchen diese Liebe und die Erfüllung und das Heil immer im Außen. Und was an dieser Zeit im Moment so schön ist, ist, dass wir so toll miteinander in Resonanz gehen können. Der Robin hat es vorhin auch erzählt. Es war auf seinem Weg erstmal niemand, an dem man sich orientieren konnte. Bei mir auch nicht. Ich hatte keine Vorbilder. Ich kannte niemand, der das erfahren hatte, was mir passiert war. Aber die tauchen dann auf und die gibt's. Und man kann mit diesen Menschen, wie auch jetzt mit uns dreien, in Resonanz gehen. Das ist wie du diese Hand genommen hast und wie plötzlich die Tränen liefen. Weil da plötzlich eine Resonanz ist, da räumt sich in unserem Feld, klärt sich plötzlich etwas, es öffnen sich innere Bewusstseinsräume und endlich fließen Tränen. Endlich kommt eine Berührung, ein Mitgefühl uns selbst gegenüber. Und das sind für mich, unser Thema heißt ja heute Schatzfinder, das sind die größten Schätze, die wir finden können. Mitgefühl für uns selbst, dass diese Tränen fließen dürfen, die wir immer runtergeschluckt haben, weil wir aus diesem Funktionsmodus kommen, weil wir, wie Robbins vorhin schön sagte, da im Schneidersitz sitzen und tun. Wir tun und machen, weil wir was erreichen wollen oder finden wollen. Aber wenn wir da mal rausgehen und dann plötzlich öffnet es sich und plötzlich geschieht da etwas, dem wir uns wieder nur hingeben können, das sind für mich mit die größten Wunder auf unserem Weg. Und mich zerlegt es da regelmäßig. Also ich kann weinen, das geht, oh Gott, das kann stundenlang gehen. Und ich genieße es. Ich genieße es, wenn dieser ganze Körper aufmacht und immer mehr freigibt von diesen inneren Gefängnissen, die da früher waren.
So schön, so schön. Danke euch. Ja, ich mag gerne einen Punkt mit aufnehmen, wo ich glaube, viele sensitive Menschen auch stehen, dass sie das Gefühl haben, wie du es schön ausgedrückt hast, Ingo, der Schmerz der gesamten Welt lastet auf meinen Schultern. Und da hatte ich auch immer wieder Phasen in meinem Leben, wo ich dachte, boah, was für ein intensives Schmerzfeld, in dem ich mich einfach bewege. Egal, wo ich hingegangen bin, wenn ich mit Menschen in Kontakt gekommen bin, dann habe ich zuerst den Schmerzkörper gespürt. Und natürlich hat es auch mit meinem eigenen Schmerzkörper dann immer zu tun. Und da ist eben das Herz, die Herzoffenheit, das Herzmitfühlen mit dem Schmerz genau der Schlüssel, wodurch das Herz die Verwandlung stattfinden kann. Also mir wurde so bewusst, dass je mehr Leid gespürt wird, nicht weggedrückt wird, sondern gespürt wird, aus dem Herzen heraus, desto mehr erwacht wie im Herzen diese Flamme, dieses Feuer, und dann kommt diese Transformation, dass ich durch das Mitfühlen mit dem Leiden Leid in Liebe verwandeln kann. Und so ist es bei mir in meinem Leben immer wieder gewesen, dass es auch Phasen gab, wo ich dachte, okay, es kann alles kommen. Ich habe wie das Leid dieser Welt zum Teil bewusst auch eingeatmet in mein Herz, um es verwandeln zu können in mir. Und dann sind wirklich auch schwere Ströme gekommen. Und heute ist es so, dass es eigentlich kaum mehr ein Leid gibt, was ich nicht willkommen heißen kann. Also wo ich nicht sage, okay, das kenne ich nicht oder das ist mir fremd, sondern es kann alles eingeatmet werden in das Herztor durch das Herz und durch das Mitfühlen verwandelt sich das wie in einem alchemistischen Prozess, dass aus diesem Holz des Leidens im Ofen des Herzens, na, das Feuer der Liebe erwacht. Das ist immer so meine Formel, diese drei Sachen miteinander zu verbinden. Auf der einen Seite das Leid dieser Welt, was scheinbar endlos ist, wo so viele Menschen mit zu kämpfen haben. Und in dem Moment, wo das Herztor aufreißt dafür, dass wirklich reingeholt wird, es nicht mehr außen in der Welt wahrgenommen wird, sondern auch in dem Moment als mein eigener Schmerz, kann es sich im innersten Herzen wandeln. Und so hatte ich auch immer wieder das Gefühl in meinem Leben, wow, der gesamte Schmerzkörper der ganzen Welt ist wie in mir, aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, das zu wandeln. Und viele sensitive Menschen, die auf diesem Planeten zurzeit sind, haben sich einfach bereit erklärt, Transformator zu sein, um mitzuhelfen, dieses dichte Feld zu lüften, um dieses dichte Feld zu erheben. Und da bin ich einfach jedem dankbar für alles, was wir fühlen, weil es dem großen Ganzen auch wieder dient, dass Dinge in Wandlung kommen können, dass Dinge sich auflösen können. Also jedes einzelne Gefühl, was gefühlt wird aus dem Herzfeuer heraus, sorgt dafür, dass es für uns alle ein bisschen leichter wird.
Ja, mir ging's so, dass dieser Schmerz, dieser Schmerz der Weltenseele, so hatte ich ihn empfunden. Er hat mich dann irgendwann nach Hawaii getrieben. Und dort habe ich dann ganz speziell gesucht nach dem Schaman überhaupt, der mir jetzt von außen diesen Schmerz wegnimmt. Ich wusste schon, es hat irgendwas mit Schuld zu tun, dass ich sowas zur Familiengeschichte, ich hatte Dutzende von Familienaufstellungen gemacht und wusste, es ist irgendwas Altes aus Kriegszeit, aus dem Systemischen, vielleicht über viele Generationen zurück, dieses Schuldthema. Und ich dachte, jetzt finde ich den, der es mir wegnehmen kann. In der Phase war ich und tatsächlich habe ich dann überall, wo ich gefragt habe, alle haben mich ins Krankenhaus geschickt. Keiner kannte auf Hawaii irgendeinen Schamanen. Ich musste also Wochen gebraucht, um so ein Resonanzfeld aufzubauen, dass ich ihm dann plötzlich begegnet bin. Und dann bin ich einem ganz großen Kapuna begegnet. Und wir hatten dann ein Ho'oponopono-Ritual, ein Ritual des Verzeihens, des Loslassens. Und wir sind danach ins Meer zusammengegangen, haben im Meer gestanden Und er hat dann diese vier Schlüsselsätze des Ho'oponopono. Es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich danke dir, ich liebe dich, so eindringlich, so tiefgehend in das Meer zusammen mit mir gerufen, dass es dann so ein Gefühl war, als würden so Wellen durch meinen Körper gehen, als würde so Stück für Stück alles ins Meer reinfließen. Und es war atemberaubend zu merken, da löst sich was, so nach dem Motto, alles, was nicht zu mir gehört, mag dahin gehen, wo es hingehört. Und es war so, als würde das der Ozean symbolisch stehen für, nicht, wir alle die Wassertropfen ein und desselben Ozeans und diesem allem, was ist, diesem Ozean, diesem Meer, das jetzt diesen Schmerz zu übergeben, das war ja mindblowing. Das war für mich damals in der Zeit ein ganz großes Ding und hat mich also wirklich mit einem breiten Grinsen nach Hause fahren lassen. Und das waren 2 Wochen, wo ich gesucht habe, wo ich krampfhaft gesucht habe. Und erst als ich losgelassen habe, plötzlich stand er vor mir. Also richtig der Klassiker. Aber er kam und er hat mir an der entscheidenden Stelle in meinem Leben einen ganz wertvollen Impuls gegeben. Und daraus habe ich gelernt, Schuld entsteht eigentlich nur im Kopf. Ist ein blöder Gedanke, den man auf vielfältige Weise Stück für Stück auch loslassen kann und damit eine innere Freiheit erlangen kann. Aber vor allem zu erkennen, dass da nichts loszulassen ist, weil da ist gar nichts, was loszulassen ist. Das ist ja das Kunststück an der Geschichte. Es braucht ganz viel Zeit, bis ich erkenne, dass es gar keine Zeit braucht. Es braucht ganz viel Mühe, bis ich erkenne, dass es gar keine Mühe braucht. In dem Paradox leben wir ja. Und das habe ich in dem Moment dort erfahren dürfen.
Das ist
Also
verrückt.
Vertrauen
Ja.
war für mich ein ganz großer Schlüssel.
Das ist Verrückte. Wenn man das mal erlebt hat, wenn man so aussteigt, wenn man loslässt, wenn man komplett die Identifikation mit allem loslässt und dann alles wegfällt von einem. Das geht in Meditation wunderbar, das geht in diesem, wenn du deinen Körper mal verlässt oder eben so ein Erlebnis hast wie ich. Dann wird plötzlich alles ganz weit und ganz leicht und ganz klar. Und letztendlich fällt nur das weg, was nie stimmig war, was nie echt war, sondern wo wir uns einfach hineinbegeben haben. Diese ganzen Rollen, diese ganzen Identifikationen, diese ganzen Vorstellungen. Das fällt dann plötzlich alles weg. Und dann wird's leicht. Und man muss dazu ja keine Nahtoderfahrung haben oder sonstige schwere Schicksalsschläge. Ich höre viele Menschen, die haben dann eine schwere Krankheit und kommen dadurch dann in diesen anderen Blickwinkel, sondern es geschieht jetzt kollektiv ganz automatisch dieses Loslassen. Ja, wir lassen die Arbeitsstelle los. Das Alte fühlt sich plötzlich immer stärker alt an, nicht mehr richtig an. Und unsere innere Stimme wird immer stärker und sagt, okay, komm, geh den Schritt, mach, ja, lass los. Und so lernen wir loszulassen. Und ja, was mich so betrifft, ist, dass es auch da immer tiefer geht. Das ist gerade so das Ahnensystem angesprochen. Wir alle lösen ja diese ganzen karmischen Bindungen und Verflechtungen gerade energetisch auf. Als ich da aus diesen Rollen ausgestiegen bin und als ich gesagt habe, so, ich trage auch nicht mehr, ich beende jetzt karmische Spiele, ich beende jetzt karmische Dynamiken. Da rappelte es ganz gewaltig in meiner Familie. Also es hatte dann Auswirkungen im Außen. Und plötzlich war das ein Gefühl, als würde meine Familie sagen, das geht nicht, du kannst nicht einfach loslassen. Du musst doch das Feld halten, du musst an deinem Platz stehen bleiben. Und ich wusste aber, dass es falsch ist. Und blieb trotzdem ganz klar in mir, ich lasse los, ich gebe mich hin, egal was es mich kostet, egal was jetzt geschieht. Ich vertraue zu 100%. Und das ist das, was wir geschenkt bekommen auf diesem Weg. Ein absolutes Vertrauen, dass die Hingabe immer der richtige Weg ist, dass das Loslassen von allem, was sich nicht richtig anfühlt, alles, was wehtut, alles, was schmerzt, müssen wir loslassen in der Hingabe und dann eben durchfühlen. Was Robin, du hast es so schön gesagt, diesen ganzen Schmerz der Welt, wir alle sind Transformatoren und keiner von uns weiß mehr, ist das jetzt wirklich meins? Ist das das karmische, sind es die karmischen Themen des ganzen Ahnensystems? Ist es kollektiv der ganzen Menschheit? Es spielt auch letztendlich keine Rolle mehr. Sondern wir durchfühlen das, was dann gerade ist. Und wir kommen so an einen Punkt, es steht was an. Man geht diesen Schritt, weil man ganz genau weiß, er ist unvermeidbar. Und je eher, je klarer ich ihn gehe, und das kann ich natürlich mittlerweile sehr gut, umso eher heilt sich alles in mir und durch mich. Eben nicht mehr im Außen, sondern alleine durchs Durchfühlen und die eigene Hingabe. Und das ist, aus meiner heutigen Sicht, ist das Magie. Es ist nicht einfach, aber es ist Magie. Weil dadurch verändert sich alles. Das ganze Ahnensystem, die Familiensysteme, es verändert sich einfach alles.
Ja, wenn man vor diesem karmischen Berg steht, dann erscheint er ja riesig, gigantisch, unüberwindlich. Und wenn man da durchgegangen ist und zurückschaut, denkt man so, was hat mich denn da eigentlich gebunden? Was war denn das da genau? Warum hatten denn diese Gedankenstrukturen so Macht über mich? Also dieses kollektive Feld hat schon eine gewisse Kraft, ne, was uns in den alten Konditionierungen hält, sonst wären wir wahrscheinlich kollektiv an einem anderen Punkt. Aber in dem Moment, wo es wirklich einmal wie durch die Wolkendecke durchbricht, und der freie Himmel sichtbar wird, ja, die Sonne kann man da nicht mehr vergessen. Ne? Wenn man sie einmal gesehen hat, auch wenn man dann wieder unter die Wolkendecke runterfällt, man weiß, okay, über der Wolkendecke ist die Sonne, auch wenn ich sie gerade nicht sehe. Und das ist auch mit diesen karmischen Bergen, die sich manchmal so groß auftürmen, wo man das Gefühl hat, boah, so viele Themen, so viele Baustellen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. In dem Moment, wo es einmal durch etwas durchgeht, und die Erfahrung gemacht hat, hey, es kann ja auch leicht gehen, es kann ja auch wirklich von mir genommen werden, ohne dass ich jetzt intensiv daran arbeite. Was nicht heißt, dass es nicht gut wäre, ganz konsequent an sich zu arbeiten. Aber ganz viel in meiner Wahrnehmung auf meinem Weg ist einfach aus Gnade geschehen. Ist nicht dann geschehen, wenn ich es wollte, sondern eben in dem Moment, wo ich mich hingelegt habe, wo ich aufgegeben habe, in Anführungszeichen, und dann ist wie eine göttliche Gnade gekommen und hat gesagt, okay, du hast dein Bestmögliches getan dafür und den Rest übernehme ich oder übernehmen wir. Und das sind immer diese Momente, wo dann wirklich ein Durchbruch geschieht, wo dann wirklich das Bewusstsein durch die dichte karmische Wolkendecke durchgeht und einfach deutlich ist, okay, es war gar nicht so schlimm. Und irgendwann werden wir alle auf dieses Leben zurückschauen und das, was uns jetzt gerade noch so dicht und belastend und beschwerend sich anfühlt, im Nachhinein werden wir sehen, es war gar nicht so schlimm. Und vielleicht ist es dann sogar so, dass die Seele sagt, okay, so schlimm war es nicht, mache ich noch mal. Das kann dann natürlich auch passieren, dass wir das dann auch vergessen, wie schwer es ist aus der inkarnierten Perspektive. Aber in meinem Erleben ist es wirklich etwas ganz anderes, wenn man vor dem Berg steht oder wenn man hinter dem Berg ist und zurückschaut. Es ist wie der Schatten, der in sich zusammenfällt und schrumpft und zurückbleibt einfach, ja, etwas Traumhaftes, etwas, was nicht die Wirklichkeit ist. Und dann kann, wenn es dann auch doch so sein sollte, dass es wieder erscheint auf der inneren Leinwand, sehr klar unterschieden werden. Okay, das ist wieder das Muster, das ist die alte Identität, die einkickt. Das ist meine Vergangenheit, die sich in mir gerade reinszeniert. Und dort ist der Ausstieg.
Ja, diese alten Muster, von denen du sprichst, ich habe für mich mal irgendwann das Wort Überlebensstrategien gefunden. Wir standen in unserem Leben immer wieder vor Herausforderungen und wir haben Überlebensstrategien entwickelt, um diese Herausforderungen zu meistern. Und von daher sind wir in gewisser Weise ein Held unserer Überlebensgeschichte, weil wir heute ja hier sind, weil diese Überlebensstrategien funktioniert haben. Der Haken an der Sache ist nur, sie kleben heute wie Klebstoff an uns und geben uns ein Gefühl von Scheinsicherheit
Ja.
und verbergen damit, du sprachst von Berg, die Bergen, die karmischen Berge, die Wolken, sie verdunkeln die Sonne sozusagen. Und diese Sicherheitsstrategien loszulassen und sich dem hinzugeben, was da auf uns wartet, das ist was Wunderbares. Und ich habe eben im Chat gelesen, ja, wie kann denn das gelingen? Und ich habe gemerkt, es gibt etwas, was alle Kulturen auf der Welt miteinander verbindet, was es leichter werden lässt, Hingabe zu praktizieren. Und das ist Gemeinschaft. Das ist Singen, Tanzen in der Gemeinschaft. Und das habe ich gerade bei den Maasai in der Covid-Zeit. Covid-Zeit war für mich natürlich als Reisender Reisezeit, weil überall war es leer, überall konnte man hin, überall konnte man studieren. Und ich bin zu den Maasai gefahren, um zu gucken, wie gehen die eigentlich damit um? Warum gibt es dort nicht diese spezielle Virusgeschichte? Und da gab es ganz viele Gründe. Aber was ich dort gesehen habe, ist dieser Hüpftanz. Den habe ich so in der Form nicht noch nicht gesehen gehabt. Das heißt, mit den Fersen zusammen, überall die Kinder am Straßenrand, stehen immer 6, 7 Kinder oder die Erwachsenen, ganze Gruppen stehen und hüpfen zusammen und hüpfen unglaublich hoch. Und ich hatte gar nicht verstanden, warum hüpfen die denn? Warum ist dort so verbreitet, dass sogar die Kinder am Straßenrand immer vorbeifährt, im Takt zusammen hüpfen, aber unglaublich hohe Sprünge machen, so als hätten sie Feder unter den Füßen. Und es ist eine alte Tradition, wo man symbolisiert, diesen Tanz zwischen Himmel und Erde, nicht? Der Körper, der zwar hochspringt, aber der Geist, der fest verwurzelt bleibt. Und das in der Gemeinschaft zu tun und dann auch die vielen Rituale in der Gemeinschaft, ich habe das unglaublich genossen. Und auch wenn hier die Yavanawa aus Brasilien immer, ich bin gerade auf Korfu, hier nach Korfu komme einmal im Jahr, ein ganzer Indianerstamm, der kommt, um hier spezielle Rituale zu veranstalten. Es sind immer Gemeinschaftsrituale, Rituale, wo man in der Gemeinschaft loslässt. Und wir wollen ja heute Abend ganz zum Schluss auch noch die Katze aus dem Sack lassen, wo wir gemeinsam uns zu dritt was überlegt haben, was Besonderes, was wir euch live dann zum Schluss präsentieren wollen. Etwas Besonderes. Aber diese Gemeinschaftsgefühle, die habe ich immer sehr genossen, vor allem auch das Mantra singen, das Tanzen und einfach zusammen zu sein. Im Zusammensein kann man sich etwas Größeren hingeben, weil das System sich in der Gemeinschaft sicher fühlt. Und wenn es sich sicher fühlt, dann braucht man nicht diese Überlebensstrategien. Also Gemeinschaft hat sehr viel Herzöffnendes. Und das ist etwas, was ich so in den afrikanischen Traditionen, auch bei den Marabu, bei den Highland in Zentralafrika kennengelernt habe. Da bin ich an viele Kleinstmeister geraten, ganz am Anfang, die mich auch ziemlich an der Nase rumgeführt haben. Aber das war auch Teil dieses Entwicklungsweges, wenn ich daran denke, wie ich einmal mit dem Vogelnetz durch ein Dorf gelaufen bin und versucht habe, einen Vogel zu fangen, weil mir der Schamane gesagt habe, ich müsste diesen Vogel jetzt fangen, weil ich müsste ihm hinterher ganz viel ins Ohr flüstern und ihn dann wieder freilassen. Also ich habe die verrücktesten Sachen gemacht, um mich von meinem Schmerz zu befreien. Und wenn ich heute gucke, ich möchte keiner dieser vielen Situationen, möchte ich missen. Oder einmal musste ich in den Dorfmittelpunkt gehen mit einem Krug und musste in den Krug reinspucken und dann ihn auf dem Dorfmittelpunktsplatz kaputtschlagen und durfte dann nicht mehr zurückgucken. Also ich sollte damit alles zurücklassen, was ich in irgendeiner Form was nicht zu mir gehörte. Und er sagt, wenn du nur einmal zurückguckst, dann wirst du zur Salzsäule erstarren. Das sagte der hawaiianische Schamane übrigens auch. Dieses große Ho'opono ist ja in 7 großen Schritten. Und ein Schritt am Ende ist, wenn es das zu dem Verzeihen gekommen ist und das in ritueller Form dann auch durch Geben und Nehmen und Einverstanden sein seinen Abschluss gefunden hat, dann gibt es das sogenannte Oki. Und das Oki ist das Versprechen, dass man ab jetzt nicht mehr zurückguckt. Jetzt ist das Thema besprochen, es ist verabschiedet und jetzt ist Okidoki, daher kommt das übrigens, jetzt wird nicht mehr zurückgeguckt. Und er sagte, wer jetzt noch zurückguckt, der erstarrt zur Salzsäule. Wie damals bei Sodom und Gomorra. Also das findet man immer wieder, dieses Thema mit der Salzsäule und der Erstarrung. Nicht zurückgucken. Und das wurde damals sehr eindringlich mir nahegelegt.
Das ist cool. Letztendlich geht es ja um Frieden schließen. Ja, es geht ja darum, wirklich die weiße Fahne zu hissen. Das ist so mein Bild, dass ich einfach gelernt habe, egal was da kommt, kommt immer aus einem inneren Kampf gegen etwas heraus. Weil ich etwas Bestimmtes nicht haben will, weil ich glaube, etwas Bestimmtes sein zu müssen, weil ich was Bestimmtes erwarte, was auch immer. Oder Schuld oder ganz egal. Das sind immer innere Kämpfe gewesen bei mir oder sind es. Und da das dann zu fühlen, zu wissen oder zu lernen, zu merken, immer wenn was schwer ist, immer wenn was wehtut, ist es immer ein Kampf, den ich mit mir selber kämpfe. Und da kam bei mir dann meine weiße Fahne. Sobald einem das dann bewusst wird, es dauert ja blöderweise manchmal eine Zeit lang, bis es dann Klick macht. Ach, daher kommt das. Hisse ich meine weiße Fahne und schließe Frieden und sage, okay, stimmt, ist ein Kampf, erkenne ich jetzt gerade. Und dann manchmal gehe ich da auch in Bilder und lege wirklich Ritterrüstungen ab, gucke, wo kämpfe ich denn jetzt gerade, wogegen mal wieder. Und ja, leg meine Werkzeuge ab und hisse die weiße Fahne. Und dann kommt dieser ruhige, stille Zustand, wo man dann eben nicht mehr zurückgucken muss. Oder wo ich halt dann nicht mehr zurückgucke und sage, okay, jetzt ist gut. Es ist dann einfach, es ist einfach gut. Und dadurch klärt sich immer mehr. Ja, und was mir zu dem Hüpfen noch eingefallen ist, das ist so ein schönes Bild, diese Verbindung zur Seele, die Verbindung zum Göttlichen. Die Seele kennt ja nur Einheit. Die kennt ja dieses getrennte Ich überhaupt nicht. Ja, dieses Gefühl, ich bin alleine auf dieser Welt und kein Mensch sieht mich, kein Mensch fühlt mit mir mit. Das ist für die Seele ja komplett unbekannt. Und da jetzt wieder hineinzukommen in diese Verbindung über die Gemeinschaft, über den Körper, über die Hingabe, in dieses Wir-Gefühl, was du, Robin, am Anfang so schön sagtest, alleine wenn der Ingo was erzählt, bin ich es ja auch. Kann ich es ja miterleben. Ich kann ja in die gleiche Schwingung mit eintauchen, bekomme ja sofort die gleichen inneren Bilder. Das ist dieses Wir. Ja, und das ist, dieses Wir ist für mich eine weitere Riesenschatztruhe auf unserer Schatzsuche, aus dem Ich aus dieser Trennung rauszugehen und zu erkennen, ich bin nicht alleine, sondern ganz, ganz vielen Menschen geht's genauso wie mir. Die sind alle genau auf dem gleichen Weg wie ich. Die fühlen den Schmerz genauso wie ich. Die freuen sich genauso wie ich. Und es gibt Menschen, da kann ich mit in Resonanz gehen. Die nehmen mich bei der Hand. Die zeigen mir Brücken. Die zeigen mir, welche Wege sie schon gegangen sind. Und ich kann mich daran orientieren. Das ist eine Riesenschatztruhe.
Ingo, magst du die Schatztruhe einmal öffnen, was wir vorhaben, was geplant ist in dieser Konstellation miteinander?
Naja, wir haben ja jetzt über das Paradies gesprochen, ne? Das Paradies in uns, das, wenn ich das zusammenfasse, sich zeigt, wenn wir als Kind auf die Welt kommen, ist das Herz ja offen. Und so in meiner Welt verschließt es sich Stück für Stück. Etwas, was da ist, kriegt immer mehr Schichten. Und so ist auch dieser paradiesische Zustand, den wir als Kind so nicht erfahren haben, so in den ersten Momenten, ne? Dieses Ankommens hier und wo wir die Welt aus den Augen der Kinder ganz frei und leicht gesehen haben. Dieser paradiesische Zustand, so haben wir jetzt gemerkt, den müssen wir uns erst wieder erarbeiten quasi. Dann erkennen wir irgendwann, dass es dieser Raum ist, dieser Raum zwischen den Gedanken, dieser Raum, wo wir nicht werten, wo wir nicht urteilen, wo wir nicht in der Schuld, nicht im Ego sind, sondern atmen, mit dem Herzschlag, mit dem Atem verbunden sind. Und dieses Paradies in uns zu finden, da kann es sehr hilfreich sein, auch im Außen nochmal in Resonanz zu gehen mit dem Paradies. Und was wird mehr als Paradies gesehen als die Paradiesinseln der Karibik, die Schatzinseln der Karibik, wo verborgene Schätze noch hundertfach überall auf den Inseln vergraben sind, gesunkene Galeonen, Trauminseln, wie sie schöner kaum sein können, die Jungferninseln, die British Virgin Islands. Und wir wollen mit einem Segelboot, dass wir ganz alleine für uns gechartert haben, also nicht nur für uns drei, sondern für uns drei und euch, für alle, die mit möchten. 140 Teilnehmer können mit. Beim letzten Mal sind die Plätze innerhalb von 3 Tagen ausgebucht. Also 140 können mit. Und da wollen wir einen besonderen Raum schaffen. Und ja, wie würdet ihr beide diesen Raum bezeichnen, den es uns da sicher gelingen wird zu schaffen?
Ja, von mir hört man immer das Gleiche. Für mich ist das ein Wunder, weil das ist eine Idee, das ist ja ist ein Impuls, eine Idee, die dann manifestiert wird. Und jetzt ist sie greifbar. Jetzt gibt es dieses traumhafte Segelschiff. Es gibt jetzt uns drei, die sich so toll ergänzen. Das ist so wundervoll. Und das eine Woche lang. Am schönsten Platz dieser Erde oder einem der schönsten Plätze. Für mich ist das ein Wunder. Ich kam aus Europa noch nie raus. Also ich habe noch nicht viel erlebt in meinem Leben. Ich freue mich wie Bolle. Also ja, für mich ist das ein Wunder. Und das alles mit euch da draußen, wenn ihr dazu kommt und mit uns diese Räume füllt und eure Schätze findet, ein Traum.
Ja, ich sehe uns einfach wie die Maasai zusammen miteinander springen oder die Schmetterlinge über Deck jagen oder so einfach miteinander auch ja im rituellen Kontext Heilung geschehen lassen, zu schauen, was möchte das Feld gerade innerlich transformieren und gemeinsam einzutauchen, mit den Kraftfeldern der Elemente zu arbeiten, mit dem Wasser, mit Mutter Gaia, die ja besonders stark im Ozean lebt. Und da freue ich mich einfach sehr, mit euch einzutauchen und genau das in Bewegung zu bringen, was es gerade braucht, damit die Schätze und die inneren Kostbarkeiten einfach fühlbar werden.
Ja, und wir haben das gesamte Schiff für uns gemietet. Das heißt, wir haben ein Segelschiff mit 3000 Quadratmeter Segelfläche. Wir werden über den Ozean gleiten. Wir werden morgens Yoga und Meditation machen zum Sonnenaufgang, abends auch zum Sonnenuntergang. Wir werden Seminareinheiten, Reisen, Meditation, tiefe Meditationsreisen gemeinsam machen. Und an Deck, unter Deck, und wir werden mit bestem Essen, natürlich vegetarischem Essen, verwöhnt werden. 4 Mahlzeiten am Tag, also es muss keiner Hunger leiden. Das in sehr, sehr nobler und komfortabler Atmosphäre. Wir haben 70 Mann Besatzung, die uns begleiten. Wir haben dann die Landausflüge. Wir werden vor diesen wunderschönen Inseln ankern. Und werden dann an Land gehen, werden dort die Inseln erforschen, werden am Strand unter Palmen auch unsere Meditationsreisen machen. Also ein sehr geschützter Rahmen, der genau für uns zugeschnitten ist. Und Das Schiff heißt Starflyer und es wird mit uns im Februar 2027 in See stechen. Am 5. 6. Februar 2027 geht's los. Wir werden in die Karibik fliegen nach St. Martin und von dort aus eine Nacht im Hotel übernachten und dann am nächsten Morgen in See stechen. Ja.
Das ist etwas, das kann man eigentlich gar nicht kaufen. Das ist etwas, das ist was so Besonderes und so Hochwertiges, weil es eben nicht nur wir drei sind, die einen Raum erschaffen und die Menschen, sondern eben auch diese Natur auf dem Meer, in dieser wundervollen Gegend, in einer Zeitqualität, in der, also ich weiß ja, was sich bis jetzt alles schon geöffnet hat und was bis jetzt schon alles möglich ist. Wie wird es Anfang 27 erst sein, wo wir wirklich, wo wir komplett in das Neue eintreten können, in uns und durch uns. Unglaublich. Ich habe da keine Worte für. So irre.
Ja, ich freue mich einfach auf euch, auf diese unbekannte neue Welt. Also ich war auch bisher dort noch nicht und es gibt aber diesen Wunsch mit der Natur zusammen, also nah an der Natur, nah an den natürlichen Kräften zu sein und zu leben und den Wind zu spüren und ins Wasser zu springen und einfach mit euch auf so vielen Ebenen zu reisen, also die innere Reise mitzunehmen. Uns selbst nicht nur physisch an Bord zu bringen, sondern die Seele mit an Bord zu bringen und zu schauen, wie kriege ich mein Leben von nun an so gelebt, dass wirklich jede Ebene in mir die Segel setzt in Richtung Befreiung, in Richtung Erfüllung, in Richtung genau dem Leben, was wir uns eben wünschen.
Ja, also das ist nochmal ganz schön zusammengefasst. Segel neu setzen. Und genauso heißt auch unsere Internetseite www.segel-neu-setzen.de. Da könnt ihr alle Informationen finden. Und diese Reise wird etwas sehr, sehr Außergewöhnliches sein, weil es geht darum, es ist uns eine Herzensangelegenheit, euch zu inspirieren, euren inneren Anker zu finden, euren Anker, der euch Sicherheit und Schutz gibt, so dass sich euer Herz hervorwagen kann und öffnen kann für das, was in diesem Leben noch kommen kann, dass ihr euch hingibt in Vertrauen auf das, was noch auf euch wartet. Und wir wollen den Raum dafür kreieren, live, original, wir drei auf dem Schiff. Diese Reise hat das Potenzial für dich, auf eine ganz neue Ebene zu kommen. Und vielleicht hast du ja dazu Lust. Und wenn das so ist, dann klick unter das Video und da findest du weitere Informationen. Wir haben eine wunderbare Reiseagentur aus der Schweiz, REX, die dafür sorgt, dass wir sicher hin und zurückkommen, die auch Begleitpersonen mitschickt, damit wirklich alles gut geht und keine Angst haben muss, dass er da unterwegs verloren geht. Also wir drei und REX werden gut auf euch aufpassen. Ja.
Super.
Danke euch allen, die ihr zugehört habt. Danke für euer Interesse. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. So unglaublich viele, die zugehört haben. Ganz großes Kino. Und danke, Anke, danke, Robin, danke, Ingfried, dass wir hier zusammen in dieser Form uns gefunden haben. Ich freue mich auf das, was kommt. Und ihr werdet vor der Reise von uns dreien auf jeden Fall nochmal Informationen bekommen. Und wir werden auch sicher nochmal zu dritt auftreten und dann ausführlich Fragen, die ihr vielleicht habt, zu beantworten. Da werden wir euch dann rechtzeitig informieren. Und jetzt wünschen wir euch allen einen guten, guten, gesegneten Abend.
Stimmt. Okay. Ciao, ihr Lieben.
Tschüss.
Adios, adios.